Betriebliches Gesundheitsmanagement, ja, das machen wir schon. So oder so ähnliche Aussagen kennt wahrscheinlich jeder BGM-Dienstleister, der einmal in den Austausch mit anderen Unternehmen geht und dann diese Antwort bekommt. BGM, das machen wir schon. Aber die Frage ist ja, wie gut ist denn da das BGM auch aufgestellt? Und da schauen wir heute drauf hier im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, wir haben eine eigene BGM-School-Community. Wer School nicht kennt, das ist eine Community-Plattform, wo es Beiträge gibt, die man posten kann, wo es Leaderboards gibt, wo wir uns regelmäßig auch mit den Community-Mitgliedern treffen. Und diese Community ist gratis. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie vielleicht so eine Facebook-Gruppe oder LinkedIn-Gruppe, nur halt in Deluxe, nochmal deutlich ausführlicher, nochmal deutlich privater, weil wir schauen und reflektieren auch im Vorfeld, wer da in dieser Community Mitglied wird oder nicht. Da gibt es sozusagen ein kleines Bewerbungsverfahren, weil wir eben da auch streng drauf schauen, mit welchen Interessen kommt derjenige in diese Community hinein. Und wir wollen uns da eben einfach die Möglichkeit erarbeiten, dass ihr Fragen stellt, dass ihr näher an uns dran sind und dass nicht nur wir dann die Antworten geben auf die Fragen, die gestellt werden, sondern die gesamte Community entsprechend die Fragen beantworten kann. Sozusagen, keiner ist so schlau wie wir alle, wollen wir davon im Schwarmwissen entsprechend profitieren. Wer da entsprechend mitmachen möchte, einfach mal BGM Insider und vielleicht noch School Community eingeben und dann findet ihr die entsprechende School Community. Ihr müsst dazu dann nur einmal einen kostenfreien Account bei School anlegen, dann stellt ihr eine Beitrittsanfrage, müsst ein paar Fragen beantworten und dann werden wir sehen, ob ihr dann auch demnächst Teil dieser Community seid. Hier nochmal der wichtige Hinweis, wir wollen da nicht nur so stille Mitleser, sondern aktiv Community-Mitglieder, die eben auch sowohl ihr Wissen teilen, als auch Fragen stellen und sich mit einbringen. So, warum erkläre ich das im Vorfeld? Weil die liebe Leonie aus meinem Team, liebe Grüße gehen an dich raus, auch für das Community-Management zuständig ist. Bedeutet, auch Leonie sorgt immer dafür, dass neue Impulse in die Community reinkommen, stellt Fragen, beantwortet auch Community-Beiträge aktiv mit. Und sie hat vor kurzem ein Posting eröffnet, was ich einfach selber so cool fand und so gefeiert habe, dass wir einfach dann jetzt im Nachgang entschieden haben, dass wir das jetzt ausnahmsweise nicht nur für die School-Community mit zur Verfügung stellen, sondern auch mal einfach so einen kleinen Einblick geben, über was wird da gesprochen, und es war einfach geil. Ich habe den Content, den sie da geschrieben hat, gefeiert und habe sie gefragt, ist es in Ordnung, wenn ich daraus noch eine Podcast-Folge mache? Und dann hat sie mir das Einverständnis gegeben. So, von daher gehe ich jetzt auf dieses Posting, was sie reingesetzt hat, mit rein. Und dann habt ihr auch mal so ein kleines Gefühl dafür, wie so die School-Community aufgebaut ist. Und ich gehe jetzt nur auf das Posting von Leonie hinein, im Rahmen dessen, weil ja einfach viel Mehrwert und Content schon drin ist. Aber da, wo eigentlich noch viel, viel mehr Content drin ist, aber da müssen jetzt alle unsere Community-Mitglieder fragen, das möchte ich nicht. Und die School-Community soll ja ein bisschen anonym und privat auch sein. Noch viel spannender sind die Antworten auf das ursprüngliche Posting von Leonie. Von daher nutzt die Chance, wenn ihr euch da angesprochen fühlt und werdet einfach Teil dieser kostenfreien School-Community. So, das Posting geht los mit der Headline BGM-Checkliste. Wie gut ist euer BGM aufgestellt? Es gibt viele Wege, ein BGM umzusetzen, aber wie findet man heraus, wo man gerade steht? Und genau das ist ja auch der Ansatz. Ich habe ja gesagt, viele haben ein betriebliches Gesundheitsmanagement, ein mutmaßliches. Die einen haben halt den Obstkorb, die nächsten machen einen Rückenkurs. Aber wie steht es da entsprechend tatsächlich um das betriebliche Gesundheitsmanagement? Wie professionell ist es schon aufgestellt? So, hier eine kurze Checkliste mit 10 Fragen, die euch helfen, den Status quo eures BGMs realistisch einzuschätzen. Schwieriges Wort. Nutzt die Fragen gerne für euer nächstes Teammeeting, zur Vorbereitung auf Gespräche mit der Geschäftsleitung oder einfach zur eigenen Standortbestimmung. Wer mag, kann seine Gedanken und Ergebnisse gerne hier in den Kommentaren teilen. Gut, das könnt ihr gerne auch machen. Also für diejenigen, die jetzt auf YouTube mit dabei sind, auch ihr könnt ja gerne hier in unserer YouTube-Community eure eigenen Ergebnisse, Gedanken zu der Checkliste gerne mal in den Kommentaren teilen. Hat den Vorteil, je mehr Kommentare wir haben, umso mehr Leute werden auf den Content aufmerksam und umso mehr können entsprechende Unternehmen profitieren. Aber die nachfolgenden Fragen sind halt insbesondere wichtig, wenn ihr so einen Arbeitskreis Gesundheit vielleicht vor kurzem gegründet habt oder wenn ihr das BGM selber jetzt so nach und nach in euer Unternehmen einführt oder auch wenn ihr schon ein bestehendes BGM habt, das einfach mal in Frage zu festzustellen, wie gut ist das Ganze aufgestellt. Oder eben auch, und da habe ich immer so das Prinzip, die Treppe von oben kehren ist halt leichter als von unten nach oben. Wenn die Geschäftsleitung mit an Bord ist und verstanden hat, warum ein BGM sinnvoll ist, dann kann sie entsprechend auch das an die Führungsebene übertragen, dann kann die Führungsebene das an die Mitarbeiter übertragen. Meistens entsteht aber so ein BGM von unten nach oben und da lässt sich halt so eine Treppe immer schwer kehren, indem einzelne Mitarbeiter Interesse hätten an Gesundheitsangeboten und die dann so ein bisschen im Unternehmen initiieren und das stößt dann manchmal auf Widerstand bei den Führungskräften, das stößt dann vielleicht sogar noch auf Widerstand bei der Geschäftsleitung und dann ist das so ein Kampf gegen Windmühlen und das wollen wir halt unterbinden. Von daher nehmt gerne auch jetzt die nachfolgenden Fragen mal, um mal in den Dialog zu gehen mit Führungskräften, mit weiteren BGM-Enthusiasten, mit weiteren Geschäftsleitern und Entscheidern, damit ihr einfach wisst, wo ihr steht. So, Leni hat dann noch geschrieben, ich bin gespannt, wie ihr euch selbst einschätzt und wo ihr vielleicht gerade ansetzen wollt. Also los geht's. Wir starten mit der ersten Frage, die Sie hier definiert habt. Die erste Frage, die sich jedes Unternehmen stellen sollte, ist, haben wir ein klar strukturiertes BGM-Konzept mit definierten Zielen und Strategien? Was bedeutet das? Hast du als Unternehmen dich mal zusammengesetzt, auch, es heißt ja nicht umsonst, betriebliches Gesundheitsmanagement, hat sich die Management-Ebene, haben sich die Führungskräfte, haben sich die weiteren Akteure im Bereich des BGMs zu zählen, vielleicht der Betriebsrat, der Betriebsarzt, Arbeitsschutz- und Sicherheitsbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, BEM-Beauftragte, ja, diejenigen, die die Gesundheitsförderung mit planen, meistens ist es in der Personalabteilung verortet, haben die sich mal alle an einen Tisch gesetzt und sich die Frage gestellt, warum wollen wir denn ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen? Sowohl aus Sicht vielleicht der Mitarbeiter, sowohl aus Sicht der Führungskräfte, sowohl aus Sicht des Arbeitsschutzes, sowohl aus Sicht des Unternehmens. Denn es heißt ja Gesundheits- und jetzt kommt die Betonung, Management. Es ist eine Managementaufgabe. Und wenn ich auch als Geschäftsführer klar verstanden habe, welche Strategie, welche Agenda, welchen Sinn und Zweck verfolge ich denn mit der Gesundheit im Betrieb, dann kann ich das zum Beispiel nutzen, um höhere Gewinne zu erzielen, aufgrund von sinkenden Krankenständen, geringere Krankheitskosten, auf den demografischen Wandel, den ich entgegentrete, ne? Fachkräftemangel, den ich entgegentrete. Wenn ich halt da eine ganz klare Strategie und auch klar definierte Ziele habe. Und denk daran, Ziele sollten nach Möglichkeit smart definiert sein, also spezifisch und messbar und attraktiv und realistisch und terminiert. Also was wollen wir mit dem BGM, bis wann und mit welchen Mitteln und unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Inhalten, wie erreichen? Also das Was ist entscheidend, das Wie ist entscheidend und das Wann ist entscheidend. Das sind so die wichtigsten Komponenten. Ne? Also wenigstens Inhalt, ja, das ist das Was. Das Ausmaß, das ist sozusagen wie viel. Ja? Und die Zeit, das ist das Wann. Das sollte mindestens in einem Ziel definiert sein. So, und da sollte eben von Anfang an die Treppe von oben nach unten gekehrt werden. Die nächste Frage, die Leonie für die Checkliste formuliert hat, war, gibt es eine verantwortliche Person oder vielleicht sogar noch ein festes BGM-Team? Wer kümmert sich denn darum? Weil auch das ist etwas, wo dann viele Leute zusammensitzen. Und wo dann immer von dem Mann gesprochen wird. Man müsste ja mal einen Rückenkurs machen. Man müsste ja mal eine psychische Gefährdungsbeurteilung machen. Ich weiß nicht, wer dieser Mann ist. Sondern auch hier heißt es ganz klare Handlungs- und Entscheidungsspielräume zu definieren. Vielleicht einen Hauptverantwortlichen zu bestimmen. Diesen Hauptverantwortlichen noch weitere Akteure und Enthusiasten mit an die Seite zu stellen und dann klar definieren, wer erledigt was, mit welchen Mitteln, mit welchen Verfügbarkeiten, mit welchen Ressourcen, bis wann, mit welchem Ergebnis. Ganz klare verantwortliche Zuständigkeiten. Und da auch definieren, welche Handlungs- und Entscheidungsspielräume hat diese Person. Darf diese Person über eine bestimmte Budgetgrenze selbst Entscheidung treffen? Oder muss halt alles wieder im Rücklauf mit der Geschäftsführung abgesegnet werden? Und das ist ermüdend, das ist wenig effizient. Das nervt auch meistens dann die Geschäftsführung, wenn jeder Vortrag erstmal abgesegnet werden muss, der irgendwie 500 Euro kostet. Das ist müßig, sowohl für denjenigen, der das geplant hat, als auch für den Dienstleister, für den, der dann eben Angebote schreibt und dann die Antwort bekommt, ja, das muss ich jetzt bei der Geschäftsleitung einreichen und ich hoffe mal, es geht durch. Das ist nervig. Bestimmt lieber gleich zu Beginn im Rahmen der Ziele und Strategien ein ganz klares Budget und definiert im Rahmen dieser Budgetfrage auch, was darf wer bis zu welchen Grenzen frei entscheiden. Und nutzt da die Gelegenheit, auch den Menschen zu vertrauen. Weil wenn sie eigene Handlungs- und Entscheidungsspielräume haben, dann werden sie glücklicher. Wir hatten das in einer der letzten Episoden, wo es um diesen Happiness Report geht. Je freier der Mensch agieren kann, umso produktiver ist er, umso glücklicher ist er, umso besser werden die Ergebnisse. Aus eigener Erfahrung kann ich das so bestätigen. So, nutzen wir bereits regelmäßige Angebote zur Gesundheitsförderung. Zum Beispiel Kurse, Screenings, Coachings. Das ist eher so eine kleine Bestandsaufnahme. Ich habe ja schon gesagt, die meisten Unternehmen starten ja nicht auf einer grünen Wiese und fangen dabei null an, sondern es wird ja schon immer irgendwie was gemacht. Da gibt es vielleicht einmal im Jahr den Gesundheitstag oder man hat vielleicht eine betriebliche Altersvorsorge oder Jobrat, was man anbietet. Vielleicht hat man hier und da auch schon so eine Betriebssportgruppe mal ins Leben gerufen oder einen Yogakurs, der angeboten wird. Nehmt da erstmal sozusagen das bestehende Angebot und versucht es eben in eure Gesamtstrategie mit einzubringen. Weg von Einzelmaßnahmen hin zu einem Gesamtkonzept. Und stellt da vielleicht auch die einzelnen Angebote mal in Frage. Was hat es denn gebracht? Mit welchen Ergebnissen? Was haben wir daraus gelernt? Was können wir daran noch optimieren? Wie kann man das Ganze verbessern? Wie kann man das auch mit anderen Maßnahmen kombinieren, dass Kampagnen vielleicht entstehen? Wenn ihr schon was habt, nutzt es einfach, um auch hier Optimierung zu betreiben. So, die nächste Frage ist, werden unsere Maßnahmen auf Basis einer Analyse bereits geplant? Oder ist es halt eher so intuitives BGM, Bauchgefühl BGM? Die Frage zieht halt jetzt so in diese Richtung hin, haben wir denn schon mal irgendwie den Status quo erhoben? Es ist ja schön, dass wir uns im Führungskreis und mit dem Betriebsrat oder Personalrat und Schwerbehindertenvertretung und weiteren Akteuren des BGMs alle mal zusammengesetzt haben, aber alles, was wir denn jetzt schon machen, auf welcher Datenbasis machen wir das denn? Oder sollten wir uns vielleicht auch hier mal den Status quo anschauen? Wie steht es denn tatsächlich um den Krankenstand? Wie steht es denn um die Altersstruktur? Wie steht es um die Geschlechterverteilung? Wie steht es um den Krankenstand? Wie steht es um die Unfallquote? Wie steht es mit der Bewerberquote? Wie sieht es da aus? Wie viele Langzeiterkrankte haben wir? Haben wir eine psychische Gefährdungsbeurteilung? Haben wir eine normale Gefährdungsbeurteilung? Welche Dokumente fehlen gegebenenfalls noch? Und. Einfach mal eine Analyse durchführen, wenn diese noch nicht durchgeführt wurde. Und auch hier dann hinterfragen, die Angebote, die wir jetzt schon machen, machen die denn überhaupt noch Sinn aufgrund der Datenbasis? Weil wir wollen ja weg von Bauchgefühl hin zu ganzheitliches, strukturiertes, systematisches, konzeptionelles betriebliches Gesundheitsmanagement. Weil alles andere macht tatsächlich überhaupt gar keinen Sinn. So, die nächste Frage, die Leonie entsprechend definiert hat, ist unser BGM individuell auf unsere Mitarbeiter und unser Unternehmen zugeschnitten? Individualität ist so wichtig im BGM. Es gibt halt leider nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die eine Gesundheitsmaßnahme, die alle abfeiern, wo alle Mitarbeiter mitmachen, wo alle Hurra rufen, die ich einmal ins Leben rufe und dann ist es so ein selbstlaufendes System. Ich brauche mich nicht mehr darum kümmern. Viele hoffen ja, dass sie das schaffen mit so Systemen wie Urban Sports Club oder Wellpass oder Jobrad sozusagen. Ja, ich rufe das Jobrad ins Leben und jetzt sind alle glücklich und ich brauche mich nie wieder um das Thema Gesundheit kümmern, weil alle fahren jetzt mit dem Fahrrad statt mit dem Auto, alle nutzen das Angebot und alle sind glücklich und es wird nie wieder Kranke geben. So funktioniert das ja nicht. Ja? Jobrad kann helfen, um vielleicht das Herz-Kreislauf-System und die Ausdauer zu verbessern. Aber wie sieht es aus mit Muskelaufbau? Wie sieht es aus mit mentaler Gesundheit? Wie sieht es aus mit Teambildung? Wie sieht es aus mit Suchtprävention? Wie sieht es aus mit Führung, Kommunikation? Auch solche Sachen zählen einfach mit rein. Und da seht ihr, es kann gar keine Einzelmaßnahme geben, die das komplette BGM abdeckt. Also auch mit Systemen wie Wellpass und so weiter funktioniert es nicht. Ja, dadurch habe ich eine gewisse Bandbreite, aber ob dann auch die Mitarbeiter das Angebot nutzen, ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Würde es das eine System geben, dann hätten wir nicht so ein BGM-Fleckenteppich, dass es viele Akteure mit unterschiedlichen Angeboten gibt, sondern es würde dann den einen Masterplan geben. Aber das ist wie mit Restaurants. Es gibt ja auch nicht nur das eine Restaurant. Natürlich gibt es größere Ketten, meistens eher Fastfood-Ketten oder auch größere Restaurantketten, aber nichtsdestotrotz schmeckt es vielleicht bei dem kleinen Italiener um die Ecke doch nochmal anders als bei demjenigen, der ganz klassisch deutsche Küche anbietet. Ne? Und da will man ja auch diese Vielfalt und Individualität. Und individuell bedeutet auch, zur richtigen Zeit die richtigen Angebote für die richtige Zielgruppe. Der 18-jährige männliche Mitarbeitende hat vielleicht andere Bedürfnisse als die 60-jährige Frau im Betrieb. Die haben unterschiedliche Interessenslagen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Bedarfe auch, was das Gesundheitsangebot angeht. Und darauf sollte ich auch eingehen. Die haben vielleicht auch unterschiedliche Arbeitsabläufe, unterschiedliche Arbeitsprozesse, unterschiedliche Arbeitszeiten. Und auch das muss bei der Individualität der Maßnahmen mit eingeplant werden. Und dann funktioniert es halt einfach nicht, indem ich halt sage, so, jetzt hast du hier eine Gutscheinkarte und los geht's, viel Spaß. Wenn es so einfach wäre, ja, dann hätten alle nur ein System und auch alle Unternehmen würden es machen. So, also die nächste Frage zielt auch so in diese Richtung ab. Haben wir ein ausgewogenes Portfolio? Zum einen aus analogen, als auch vielleicht auch digitalen Maßnahmen. Diese Frage ist vielleicht auch nochmal wichtig, mal zu betrachten. Können wir nur analog? Können wir bestimmte Maßnahmen vielleicht auch digital? Macht manches vielleicht sogar digital noch viel mehr Sinn? Hier möchte ich dir so ein kleines Beispiel mal einwerfen. Wir haben früher nur vor Ort Vorträge angeboten und haben gemerkt, dass insbesondere, heute ist es nicht mehr so schlimm, aber ich sag mal, vor 5, 6, 7 Jahren war das eher noch ein Tabuthema. Alles, wo es so um mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, Stressbewältigung ging, das so als Vortragsformat, wurde ungerne von den Mitarbeitenden in Präsenz besucht. Weil, so war der Glaubenssatz, wenn ich jetzt zu so einem Anti-Stress-Seminar gehe, dann oute ich mich ja sozusagen vor meinen Kolleginnen und Kollegen, vor meiner Führungskraft, vor meinem Chef, dass ich gestresst bin. Und niemand soll ja denken, dass ich psychisch belastet bin oder eben Stress habe. So, und dann kam die Corona-Pandemie und wir haben dann relativ schnell diese Angebote auch digital gemacht und hatten da die Möglichkeit, entweder einen digitalen Raum zu erstellen, wo alle Leute sozusagen auch sehen konnten, wer wie teilnimmt, oder wir konnten das auch anonymisieren. Das heißt, man hat keinen Namen gesehen, die Kamera war aus, der Ton war aus von den Leuten, außer sie haben es bewusst und aktiv freigeschaltet. Aber grundsätzlich war es ein anonymer Seminarraum. Wir haben dann zwar die Teilnehmer gesehen und auch gesehen, wer dabei war, aber die Teilnehmer konnten praktisch nur uns sehen. Und das hat dazu geführt, dass insbesondere, nachdem die festgestellt haben, okay, die Anonymität ist gewährleistet, dass da viel, viel mehr Teilnehmer waren in Bezug auf Stress, in Bezug auf psychische Belastung, in Bezug auf mentale Gesundheit. Also solche Angebote wurden dann viel stärker angenommen. Und auch da kann man mal überlegen, vom Portfolio her, macht alles Sinn, nur in Präsenz abzuwickeln? Machen vielleicht manche Angebote in digitaler Art und Weise noch mehr Sinn, auch im Sinne der Nachhaltigkeit? Digitale Angebote können häufig auch aufgezeichnet werden, können dann im Nachgang zum Beispiel noch im Intranet für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, die terminlich nicht bei dem Ersttermin mit dabei sein konnten. Also diese Kombination, ich nenne das gerne auch so hybrides betriebliches Gesundheitsmanagement aus analog und digital, vielleicht auch beides gleichzeitig. Ich führe einen Kurs durch, der analog ist, der zeitgleich auch für die Kolleginnen und Kollegen ins Homeoffice gestreamt wird. Dann habe ich sogar die Kombination aus beiden und kann somit Nachteile eliminieren und die jeweiligen Vorteile der einzelnen Komponenten miteinander kombinieren und komme da natürlich nochmal einen Schritt weiter. So, wir sind bei der viertletzten Frage und die lautet, wird das betriebliche Gesundheitsmanagement regelmäßig evaluiert und weiterentwickelt? Und spätestens bei dieser Frage scheitern die meisten Unternehmen. Denn wenn ich innerbetrieblich so nebenbei das BGM mache, dann bin ich meistens schon froh, wenn die Aktion erstmal vielleicht analysiert und daraufhin dann geplant wurde, wenn ich dann mich mit den Dienstleistern auseinandergesetzt habe, wenn die Teilnehmer dann irgendwie auch zu dem Angebot dann hingegangen sind, dann bin ich meistens so froh, wenn dann das Angebot erstmal vorbei ist und alles hat geklappt. Dann entsteht so ein Durchatmen, so, oh, pff, Gott sei Dank, Haken dran, das Event ist jetzt vorbei. Und dann wird vergessen, weil es ist gedanklich abgehakt, da wird vergessen, dann zu schauen, was hat das denn jetzt gebracht? Eine Feedback-Befragung zum Beispiel zu machen. Wie gut war das Angebot? Was hat es Ihnen im Nachgang gebracht? Das auch vielleicht so ein bisschen zeitlich versetzt, sowohl unmittelbar nach der Maßnahme, als auch nochmal vielleicht mit einem bisschen Abstand in 3 Monaten. Können Sie sich überhaupt noch an das Angebot erinnern? Würden Sie es nochmal besuchen? Würden Sie es weiterempfehlen? Was haben Sie daraus gelernt? Inwieweit setzen Sie das neue Wissen jetzt auch im Alltag um? Oder auch eben das Thema Kennzahlencontrolling, dass ich eben schaue, bevor ich ein BGM hatte, wie sehen die Krankenstände aus? Jetzt mit der Einführung des BGMs, wie sehen jetzt die Krankenstände aus? Wie stehen meine Krankenstände im Vergleich zum Beispiel mit gewissen Benchmarks, mit Branchenkennzahlen oder mit Kennzahlen von anderen Unternehmen? Da kann ich ja auch gewisse Vergleiche ziehen und kann halt auch schauen, wenn ich da ein bisschen reinzoome, in welchem Bereich haben sich vielleicht auch Krankenstände ins Positive entwickelt? Wo haben sich vielleicht die Krankenstände nicht so entwickelt, wie ich mir das wünschen würde? Und dann auch weiterhin Sherlock Holmes zu spielen und Recherche zu betreiben. Also die Analyse ist nie vorbei. Nach dem BGM ist vor dem BGM. So, und nur weil eine Maßnahme jetzt vorbei ist, dann fokussiere ich mich nicht unmittelbar sofort auf die nächste Maßnahme und renne dahin, sondern ich muss halt auch so ein bisschen Evaluation betreiben, Auswertung betreiben, Optimierung betreiben. Und daran scheitern dann meistens die Unternehmen, weil sie einfach nebenbei das BGM machen und die Evaluation gar nicht auf dem Schirm haben. So, drittletzte Frage. Gibt es eine transparente Kommunikation rund um die BGM-Angebote im Unternehmen? Zum Thema Kommunikation von BGM-Angeboten habe ich hier vor einiger Zeit auch schon diverse Podcasts gemacht. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Auch hier ist nochmal wichtig anzumerken, es gibt auch hier nicht den einen Kanal. Also ihr könnt auch hier nicht davon ausgehen, ihr schreibt jetzt eine E-Mail, macht das als Rundmail fertig und schickt das einmal raus und dann müssen ja alle sozusagen informiert sein. In der Theorie ist das vielleicht so, wenn jeder die E-Mail bekommt. In der Praxis kann ich euch sagen, die E-Mail wird nicht gelesen oder die geht irgendwie unter oder man vergisst es auch. Man muss permanent kommunizieren. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, hör jetzt bitte auf. Ich habe schon 10 Mal gesehen, dass das Angebot jetzt stattfindet. Bitte höre auf, mich zu kontaktieren. So, habe ich noch nicht erlebt. Also mit einer E-Mail ist es häufig nicht gedacht, sondern mehrere E-Mails machen durchaus Sinn. Dann verschiedene Kommunikationsinstrumente, also der Eintrag im Intranet oder der Tablettaufleger mit den BGM-Angeboten in der Kantine oder die Plakate oder vielleicht hängen irgendwo Bildschirme. Da gibt es diverse Möglichkeiten und wie gesagt, da gibt es auch einige Podcasts hier in dem Kanal, wo es rund um das Thema Kommunikation und Promotion von BGM-Maßnahmen geht. Die solltet ihr nutzen. Also man kann nicht zu viel kommunizieren. Ne? Man kann nur nicht kommunizieren, sondern man kann auch nicht zu viel kommunizieren. So, dann vorletzte Frage. Arbeiten wir mit einem erfahrenen und zertifizierten Partner zusammen? Da muss man natürlich erstmal schauen, wie sind die Dienstleister so aufgestellt. Wir haben ja schon über Evaluation gesprochen. Auch hier eben regelmäßig Feedback auch von den Teilnehmern einholen. Welche Dienstleister kommen vielleicht besonders gut an? Welche haben noch Optimierungspotenziale? Kann man da vielleicht auch Alternativen finden? Und das Thema zertifizierte Anbieter ist ganz wichtig, weil ich es auch da immer wieder feststelle, dass das viele Unternehmen noch nicht wissen. Wenn ihr ein betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet, braucht ihr nach § 20 SGB V zertifizierte Dienstleister. Solltet ihr zum Beispiel eine Massage bei euch im Unternehmen anbieten, die ihr auch als Firma selber finanziert, dann lauft ihr in ein steuerliches Fiasko hinein. Denn zum Beispiel Massagen sind nicht nach § 20 SGB V zertifizierbar. Und wenn ihr die ganz normal über das BGM-Budget abrechnet, nicht über die Sachbezüge, es gibt Sachbezüge und wenn ihr jetzt Gutscheine verwendet bei der Massage, das ist alles gut, super. Aber wenn ihr die Sachbezüge zum Beispiel für so einen Tankgutschein schon verwendet und jetzt die Massagen über den Pott des betrieblichen Gesundheitsmanagements abrechnet. Da darf man ja bis zu 600 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr in die Gesundheit investieren. Dann lauft ihr in ein steuerliches Fiasko hinein, denn es handelt sich dabei um einen geldwerten Vorteil. Und wenn ihr das nicht mitbekommt und jahrelang die Massagen finanziert von euren Mitarbeitenden, dann ist es jedes Mal ein geldwerter Vorteil, der zusätzlich noch mit Sozialversicherungsbeiträgen und Lohnsteuer versteuert werden muss. Sowohl von Sicht des Mitarbeitenden als auch aus Sicht des Unternehmens. Und ich habe schon Unternehmen erlebt, die auf einmal, wo dann nach 5-6 Jahren, nachdem sie Massagen angeboten haben und diese auch finanziell übernommen haben für ihre Mitarbeiter, auf einmal eine Steuerprüfung kam und auf einmal mussten mehrere 10.000 Euro zurückgezahlt werden oder nachgezahlt werden. Auch von den Mitarbeitenden. Das ist ja noch viel unangenehmer, wenn ich dann noch am besten ehemalige Mitarbeiter kontaktieren muss und sagen muss, hallo, hier ist uns ein Fehler unterlaufen und du müsstest mal hier noch einige 100 Euro an das Finanzamt überweisen. Das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Und deshalb schaut darauf, habt ihr erfahrene BGM-Anbieter und alleine schon, wenn ihr die Frage stellt, bei den Dienstleistern bist du nach § 20 SGB V zertifiziert. Und die fragen euch, was ist denn das? dann lass die Finger davon. Dann sind es keine erfahrenen und erst recht nicht zertifizierte Partner. Denn jeder, der sich mit § 20 SGB V auskennt, weiß, wie kompliziert das ist. Deswegen gibt es auch leider Gottes so wenig zertifizierte oder immer weniger auch zertifizierte Partner. Ist unser Glück, ist unser Alleinstellungsmerkmal. Stellt da mal die Frage, hakt da mal nach, lasst euch mal die Zertifikate geben im E-Fall. Weil sonst könnte es gefährlich werden. Letzte Frage, haben wir das Gefühl, dass unser BGM wirklich Wirkung zeigt für die Gesundheit, für die Motivation und für die Unternehmenskultur? Wir haben ja auch vorhin schon über das Thema Kennzahlen gesprochen und gerade ja Kennzahlen im Bereich Gesundheit könnte man jetzt noch sagen, okay, da kann ich auf die Krankheitsquote oder Gesundheitsquote schauen, ist okay, aber wenn es dann so in Richtung Motivation, Verbundenheit zum Unternehmen, Teamstimmung, Kommunikation, Unternehmenskultur geht. Da merkt ihr, das sind alles so relativ softe Werte, die ich jetzt nicht irgendwie aus so einem Dashboard im Controlling herauslesen kann. Nichtsdestotrotz kann ich solche Dinge messen. Zum Beispiel mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen. Wir machen das zum Beispiel so, dass es eben dann zum Thema, ich sage jetzt mal Unternehmenskultur, 5, 6, 7, 8 Fragen gibt. Jede Frage ist hinterlegt mit einem gewissen Punktesystem. Und dann wird das als Mitarbeiterbefragung an die Mitarbeiter rausgegeben. Die kennen das Punktesystem natürlich nicht, sondern die geben eine ehrliche Antwort. Und dann kommt letzten Endes ja wie so ein Tarot raus, ne? Zwischen 0 bis 100 möglichen Punkten. Wie viele Punkte habe ich erreicht? Okay, ich habe so 60 von 100 möglichen Punkten beim Thema Unternehmenskultur, was ich so als Wahrnehmung von den Mitarbeitern erhalte. Und wenn ich das dann ein Jahr später wiederhole und ich sehe, okay, die Unternehmenskultur wird jetzt positiver wahrgenommen, vielleicht früher 60 Punkte, jetzt sind es schon 80 Punkte, dann kann ich zumindest sagen, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Sowas kann man auf jeden Fall machen, um zu schauen, bringt denn BGM neben dem eigentlichen Krankenstand auch in anderen Bereichen etwas, die ich jetzt vielleicht nicht gleich in Euros umrechnen kann, die ein bisschen softer sind, aber auch diese soften Werte sind so wichtig, denn ich sag mal, allein der Krankenstand, habt ihr jetzt auf einmal so eine Pandemie oder so eine Grippewelle, dann verhagelt euch das von jetzt auf gleich mal den Krankenstand, ohne dass das was mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement oder der Qualität des BGMs zu tun hat. Also auch bei uns passiert das, dass der Krankenstand sich nicht so schnell in diese Richtung entwickelt, wie wir uns das erhoffen, aber eben über diese soften Faktoren können wir halt trotzdem aufzeigen, dass es gewisse Wirkungen und Defekte im Unternehmen erzielt und dass auch die Mitarbeiter dann auf solche Programme nicht mehr verzichten wollen. Ne? Ich fand die Checkliste und finde sie immer noch großartig. Wer jetzt die letzten knapp 27 Minuten dran geblieben ist, denke ich auch. Falls euch das also gefallen hat, dann hinterlasst da gerne ein Abo, gerne auch einen Kommentar. Haben wir ja schon besprochen, wie es bei diesen Fragen um euer betriebliches Gesundheitsmanagement aufgestellt ist. Oder noch besser, das ist der viel wichtigere Call to Action. Wenn ihr das spannend fandet und noch mehr haben wollt und euch auch noch mit Leuten austauschen wollt, neben mir und jetzt in dem Fall auch noch Leonie, sondern auch noch mit weiteren Leuten, die sich einfach für das Thema BGM begeistern, dann geht jetzt einmal auf School, sucht da nach der BGM Insider Community und stellt eine Beitrittsanfrage. Ne? Wir freuen uns da auf jede Anfrage, die kommt. Wir prüfen die und vielleicht sehen wir uns dann auch demnächst persönlich. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Bleib gesund und sportfrei.